Liebe Gemeinde, wir haben schon in der Lesung den Psalm 23 gehört. Hier seht ihr ihn nochmal. Dort heißt es in der ersten Zeile: Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Zum Jahresbeginn können wir uns das gegenseitig zusprechen. Auch und gerade wenn wir wissen, dass die Wegstrecke der nächsten 12 Monate nicht immer glatt, sondern holprig, ungewiss oder sogar gefährlich werden kann. Wer wusste schon vor einem Jahr, wo er heute steht? Wissen wir, wo wir nächstes Jahr um diese Zeit stehen werden? Auch in dem Predigttext für heute finden wir dieses Thema vor, nämlich Wege, die vor uns liegen, Ungewissheiten und wie wir damit umgehen und woher wir Führung bekommen. Der heutige Predigttext, aus dem auch die Jahreslosung stammt, finden wir in 1. Mose 16 in den Versen 1 bis 16. Sarai, Abrams Frau, gebar ihm kein Kind. Sie hatte aber eine ägyptische Magd, die hieß Hagar. Und Sarai sprach zu Abram: Siehe, der Herr hat mich verschlossen, dass ich nicht gebären kann. Geh doch zu meiner Magd, ob ich vielleicht durch sie zu einem Sohn komme. Und Abram gehorchte der Stimme Sarais. Da nahm Sarai, Abrams Frau, ihre ägyptische Magd Hagar und gab sie Abram, ihrem Mann, zur Frau, nachdem Abram 10 Jahre im Lande Kanaan gewohnt hatte. Und er ging zu Hagar, die ward schwanger. Als sie nun sah, dass sie schwanger war, achtete sie ihre Herrin gering. Da sprach Sarai zu Abram: Das Unrecht, das mir geschieht, komme über dich. Ich habe meine Magd dir in die Arme gegeben. Nun sie aber sieht, dass sie schwanger geworden ist, bin ich gering geachtet in ihren Augen. Der Herr sei Richter zwischen mir und dir. Abram aber sprach zu Sarai: Siehe, deine Magd ist unter deiner Gewalt. Tu mit ihr, wie es dir gefällt. Da demütigte Sarai sie, so dass sie vor ihr floh. Aber der Engel des Herrn fand sie bei einer Wasserquelle in der Wüste, nämlich bei der Quelle am Wege nach Schur. Der sprach zu ihr: Hagar, Sarais Magd, wo kommst du her und wo willst du hin? Sie sprach: Ich bin von Sarai, meiner Herrin, geflohen. Und der Engel des Herrn sprach zu ihr: Kehre wieder um zu deiner Herrin und demütige dich unter ihrer Hand. Und der Engel des Herrn sprach zu ihr: Ich will deine Nachkommen so mehren, dass sie der großen Menge wegen nicht gezählt werden können. Weiter sprach der Engel des Herrn zu ihr: Siehe, du bist schwanger geworden und wirst einen Sohn gebären, dessen Namen sollst du Ismael nennen. Denn der Herr hat dein Elend erhört. Er wird ein Mann wie ein Wildesel sein, seine Hand wider jedermann und jedermanns Hand wider ihn. Und er wird sich all seinen Brüdern vor die Nase setzen. Und sie nannte den Namen des Herrn, der mit ihr redete: Du bist ein Gott, der mich sieht. Denn sie sprach: Gewiss hab ich hier hinter dem hergesehen, der mich angesehen hat. Darum nannte man den Brunnen, Brunnen des Lebendigen, der mich sieht. Er liegt zwischen Kadesch und Beret. Und Hagar gebar Abram einen Sohn, und Abram nannte den Sohn, den ihr Hagar gebar, Ismael. Und Abram war 86 Jahre alt, als ihm Hagar den Ismael gebar. Du bist ein Gott, der mich sieht. Das ist, wie schon gesagt, unsere Jahreslosung für 2023. Ihr seht sie auch auf dem gerahmten Bild rechts neben der Kanzel. Und wir haben die Jahreslosung auch im Eingangslied gehört. Und in unserem Predigttext ist es die Magd Hagar, die diesen Satz sagt und zum Kernstück des Abschnitts macht. Vorweg gesagt, ich finde, was wir gerade gehört haben, ist keine schöne Geschichte. Abraham und Sarai zeigen sich von keiner besonders guten Seite. Lasst uns die Hauptpersonen der Geschichte einzeln betrachten. Ich habe dieses Bild von dem flämischen Maler Matthias Sturm gefunden, der die Szene vor etwa 400 Jahren auf die Leinwand gebracht hat. In Vers 3 unseres Textes haben wir gehört, da nahm Sarai, Abrahams Frau, ihre ägyptische Magd Hagar und gab sie Abraham, ihrem Mann, zur Frau. Der Satz klingt so knapp, so sachlich erzählt. Aber schaut mal in die Gesichter. Diese Situation hat nichts, aber auch gar nichts mit Zuneigung, Mitgefühl oder Nächstenliebe zu tun. Es ist, gelinde gesagt, eine unmögliche Situation, in die Sarai ihren Mann, sich selbst, vor allem aber die Magd Hagar bringt. Natürlich, Kinder zu haben, besonders einen männlichen Nachkommen, das war damals nicht eine Frage nach Kinderwunsch, wie wir sie heute in unserer Gesellschaft kennen und diesen Kinderwunsch mit Ja, Nein oder vielleicht später beantworten. Kinder zu haben, insbesondere einen Sohn, war damals existenziell. Aber die Frage ist trotzdem erlaubt. Heiligt der Zweck alle Mittel? Ist es gerechtfertigt, was Sarai hier allen drei Beteiligten zumutet? Fangen wir an mit Abraham. Wer im Alten Testament nicht so bewandert ist, könnte meinen, hier hat sich ein Schreibfehler eingeschlichen. Eigentlich kennen wir doch einen Abraham. Aber das schon betagte Ehepaar erhält erst 14 Jahre nach dieser Begebenheit von Gott selber den neuen Namen Abraham und Sarah, als Gott eben mit diesem Abraham einen Bund schließt, der zur Geburtsstunde des Volkes Israel wird. Abraham hatte mit seinen 85 Lebensjahren schon mehrere Begegnungen gehabt, in denen Gott zu ihm sprach und ihm Zusagen gemacht hat. Schon früh hatte Abraham seine Sarai geheiratet, von der er sich herausstellte, dass sie keine Kinder bekommen konnte. Gott selber wies Abraham aus seiner Wohnstätte Ur in Chaldea den Weg nach Kana an, wie wir in 1. Mose Kapitel 12 lesen können. Und er spricht ihm den Segen zu, ihn groß zu machen, ihn zu einem großen Volk zu machen. Nach einer Hungersnot, die Abraham aus Ägypten wandern lässt, wiederholt Gott seine Zusage, ihn und seine Nachkommen groß zu machen. So groß, dass keiner ihre Zahl zählen kann. Das können wir in Kapitel 13 in den Versen 14 bis 18 nachlesen. Abraham war zu diesem Zeitpunkt schon älter als 75 Jahre und hatte immer noch keine Nachkommen. Und noch einmal, noch vor der Begebenheit im heutigen Predigttext, also irgendwann zwischen Abrahams 75. und 85. Lebensjahr, verheißt Gott dem Abraham einen eigenen Sohn. In Kapitel 14, Vers 15 und 6 heißt es, und er hieß ihn hinausgehen und sprach, sieh gen Himmel und zähle die Sterne. Kannst du sie zählen? Und er sprach zu ihm, so zahlreich sollen deine Nachkommen sein. Abraham glaubte dem Herrn und das rechnete er ihm zur Gerechtigkeit. Drei Verheißungen hat Abraham also bis hierher von Gott persönlich erhalten. Und selbstverständlich bezieht sich Gottes Zusage auf Abraham und Sarai, die nach Gottes Willen Mann und Frau, also ein Fleisch sind. Nachkommenschaft durch eine dritte Frau oder eine Art Leihmutterschaft, das hatte Gott mit Sicherheit nicht in seinem Plan für Abraham. Und doch, genau das ist es, was Sarai offensichtlich in ihrer inneren Not, selber ihrem Mann kein Kind gebären zu können, tut. Sie selber ist ja nur 10 Jahre jünger als Abraham, also auch schon gut 75 Jahre alt, und führt jetzt ihrem Mann, ihre aus Ägypten stammende Magd Hagar, buchstäblich zu. Wir haben das Bild gesehen. Und Abraham lässt es mit sich geschehen. Gerade noch haben wir gehört, wenige Jahre zuvor hieß es, Abraham glaubte dem Herrn. Er glaubte seinem Herrn, dass seine Nachkommenschaft, also die von Sarai und ihm, so zahlreich wie die Sterne sein sollen. Und wo ist sein Glaube geblieben? Kommen wir zu Sarai. Sie hat schon einen langen Weg mit Abraham gemacht. Vermutlich früh geheiratet und festgestellt, dass sie offensichtlich kinderlos bleiben muss. Sie und ihr Mann sind sich treu geblieben. Eine schmerzhafte Zeit hatte ihr Abraham aber zugefügt, als sie wegen der Hungersnot nach Ägypten zogen, so können wir es in Kapitel 12 lesen. Da hatte Abraham Angst, dass er vielleicht wegen seiner als sehr schön beschriebenen Frau getötet werden könnte, um diese zu haben. Deshalb hat er Sarai überredet, sich als seine Schwester auszugeben. Prompt fand der Pharao an Sarai Gefallen und machte die vermeintliche Schwester Abrahams zu seiner Frau. Das war ein sehr hoher Preis für Abrahams Feigheit, obwohl er vom Pharao wegen seiner so schönen, angeblichen Schwester reichlich beschenkt wurde. Diese Unwahrheit löst sich auf und vermutlich nimmt Sarai aus dieser Zeit in Ägypten die Magd Hagar bei sich auf. Wir wissen nicht, wie sehr Abraham seine Frau Sarai in seine Zusagen, die Gott ihm gemacht hat, einbezogen hat. Auch wissen wir nicht, ob in den langen Zeiten zwischen Gottes Reden mit ihrem Mann zu Hause überhaupt irgendeine Form von Gottesdienst oder Gebet stattfand, wie es heute von uns Christen praktiziert wird. Denn die Formen und Regeln des Tempels, des Gottesdienstes, des Gebetes, der Reinigung und der Gottesopfer sind ja erst 500 Jahre später von Gott dem Mose gegeben und von diesem umgesetzt worden. Es kann also sein, dass Sarai mit ihrer bestehenden Not der Kinderlosigkeit so ziemlich allein dastand. Und die Zeit ihrer biologischen Uhr tickte unbarmherzig. In ihrer Verzweiflung geht sie den Schritt, ihrem Mann Hagar als Nebenfrau anzudienen. Diese ist jung und schließlich ihre Magd, die zu gehorchen hat. Und mehr als eine Frau zu haben, war damals auch nicht unüblich im vorderasiatischen Umfeld. Aber als Lohn für die dann eintretende Schwangerschaft und Mutterschaft der Hagar erlebt sie, Sarai, eine nochmalige Demütigung. Hagar, die als unverheiratete Magd in einem fremden Land eigentlich gar keine Chance auf eine eigene Mutterschaft oder Familie hätte, ist natürlich über alle Maßen stolz und glücklich. Und das nagt an Sarai. Sie fühlt sich obendrein durch die Schwangerschaft der anderen bis in die tiefste Seele gedemütigt. Ihr Mann Abraham hält sich vornehm raus und sagt ihr nur, Hagar ist deine Magd, das ist deine Angelegenheit, ich bin raus. Also begann Sarai, Hagar so zu piesacken und ihr das Leben zur Hölle zu machen, dass sie letztlich aus dem Hause Abrahams in die Wüste floh. Und für Hagar stellte es sich in etwa so dar. Zu Hause in Ägypten, da war ein Ehepaar aus einem fernen Land. Sie waren schon älter, aber es hieß, die Frau Sarai solle einmal sogar am Hof des Pharao als eine von dessen Frauen gewesen sein. Die Frau nahm Hagar als ihre Magd in ihren Haushalt auf. Sie hatte ein ordentliches Leben und gute Arbeit bei Abraham und Sarai. Für ein einfaches Mädchen, für sie, war das ein Volltreffer, besonders als sie mit dem Ehepaar aus Ägypten weg in deren alte Heimat ziehen durfte. Das einzig Ungewöhnliche war, dass dieses Ehepaar, das gemeinsam mittlerweile alt geworden war, keine Kinder hatte. Dann, eines Tages, geschah etwas Unfassbares. Ihre Herrin Sarai, mit der sie bisher ein gutes Auskommen hatte, nahm sie, brachte sie zu ihrem alten Ehemann Abraham und sie musste sich natürlich ungefragt von diesem alten Mann begatten lassen. Welch eine schreckliche und unwürdige Situation. Als junges Mädchen, als junge Frau hatte sie doch auch Vorstellungen von Verliebtsein. Sie hatte auch Träume von Glück und Familie. Und dann das. In den nächsten Monaten hat sich nach und nach das schreckliche Gefühl gewandelt. Sie war schwanger und merkte an den Veränderungen ihres Körpers, nun werde ich Mutter. Der Schrecken machte ihrem Glücksgefühl mehr und mehr Platz. Sie war stolz, Mutter zu werden. Aber zugleich wurde ihre Herrenserei mehr und mehr zur Furie. Sie, die ihr das alles erst aufgezwungen hatte, demütigte, drangsalierte und strafte sie immer mehr. Eines Tages nahm sie Reißaus und floh allein und schwanger in die Wüste. Die Gefahr, zu Schaden oder gar zu Tode zu kommen, war groß. Aber die Qual im Hause der Sarai war grausam und unerträglich geworden. Dann hatte sie an einer Quelle in der Wüste die Begegnung mit einem Engel. Es war ungeheuerlich. Aus ihrer Heimat Ägypten wusste sie vielleicht, dass dort Götter verehrt wurden und Priester eigens dafür da waren. Aber als einfaches Mädchen wusste sie garantiert nichts von den über 260 Göttern, die in Ägypten durch ebenso zahlreiche Priester verehrt wurden. Und ob sie vom Gott Abrahams überhaupt etwas mitbekommen hat, wissen wir nicht. Nun aber war da dieser Engel. Nun war die Nähe eines Gottes plötzlich für sie da. Er fragte, er hörte sie an. Und dann das Unfassbare. Der Engel gab ihr die Anweisung, zu Abraham und Sarai zurückzukehren. Der Engel sagte ihr auch, dass sie einen Sohn gebären werde. Der Engel sagte ihr sogar, dass sie ihrem Kind den Namen Ismael geben soll. Und als Verheißung sagte der Engel dieser völlig unbedeutenden ägyptischen Magd, deine Nachkommen sollen so viele sein, dass sie nicht gezählt werden können. Eine Verheißung, wie sie auch Abraham erhalten hat, aber der muss, wie wir später lesen können, noch weitere 14 Jahre warten. Und dann sagt Hagar diesen Satz, du bist ein Gott, der mich sieht. Genau genommen gibt sie dem ihr unbekannten Gott diesen Namen. Hebräisch heißt er El Roi, das heißt der Gott, der sieht. Wie sie das betont haben mag, weiß keiner, aber passen würde alles. Du bist ein Gott, der mich sieht. Denn es ist ihre erste Gotteserfahrung und sie weiß sofort und ganz genau, Gott spricht jetzt mit mir. Oder? Du bist ein Gott, der mich sieht. Hier ist ein Gott, der nicht als Wandmalerei oder auf einer Steintafel existiert. Hier ist ein Gott, der mich anhört, versteht und zu mir, der kleinen ägyptischen Magd, spricht. Oder vielleicht betont sie es auch, du bist ein Gott, der mich sieht. Ich, die unbedeutende Magd aus Ägypten, geschwängert, gequält, weggelaufen und verlassen in der Wüste, ich bin diesem Gott wichtig genug, dass er sich mir zuwendet. Und das wird jetzt für dich, für uns faszinierend. Denn genau so ist Gott. Genauso wie damals bei Hagar ist Gott auch heute. Jeder, der sich bewusst zum Glauben an Gott und an unseren Herrn Jesus Christus hingewendet hat, kennt das. Du liest in der Bibel, du hörst eine Predigt, unterhältst dich oder es passiert in einer Alltagssituation. Plötzlich weißt du, ich bin gemeint. Ich lese vielleicht gerade in der Bibel und merke, das, was dort geschrieben steht, das gemeint genau mich. Du kannst es dir nicht erklären und das kommt auch ohne Vorbereitung. Du musst nicht erst ein langes Bibelstudium gemacht haben oder dich über irgendwelche absonderlichen Stufen der Erkenntnis hocharbeiten. Du kennst die Bibel vielleicht nur vom Einband, aber nicht vom Inhalt. Das ist völlig egal. Gott kennt dich und Gott sieht dich. Falls du es noch nicht erlebt hast und es dir dann so passiert, versuche es nicht wegzudrücken. Nimm es an. Und dann wirst du erleben, er ist ein Gott, der auch dich sieht. Trennung. Trennung? Wieso Trennung? Warum nicht Amen? Trennung ist ein alter formaler Begriff, den man im Sprechfunk, der Telegrafie oder im Fernschreiben benutzt hat, um anzuzeigen, dass ab diesem Punkt ein völlig neues Thema beginnt, obwohl es im gleichen Text steht. Trennung habe ich deshalb gesagt, weil ich jetzt den Abschnitt der Jahreslosung verlasse. Ich möchte jetzt mit euch noch kurz in ein zweites Thema einsteigen. Ich will es euch ans Herz legen, weil es mir selber am Herzen liegt. Nämlich, ich möchte mit euch über Gottes Wort, unsere Bibel als Ganzes sprechen. Wie soll das gehen, eine Predigt über die Bibel als Ganzes? Ist das nicht ein wenig viel? Überheben wir uns bei dem Versuch nicht? Wir stehen noch ganz am Anfang des neuen Jahres. Viele Wünsche für das neue Jahr waren überall zu lesen, zu sehen und zu hören. Das meiste davon ist nett, aber seicht. Es sind Allgemeinplätze ohne Tiefgang. Sie kosten nichts und verpflichten zu nichts. Die Silvesternacht ist bei vielen aber auch der Zeitpunkt, aus dem vergangenen Jahr Schlüsse zu ziehen und sich für das neue Jahr die sprichwörtlichen guten Vorsätze vorzunehmen. Und da ist es oft genau umgekehrt, wie bei den guten Wünschen. Hier nehmen sich die Menschen oft zu viel vor, was über die nächste Zeit einfach nicht durchhaltbar ist. Es kostet dann einfach zu viel. Ich möchte euch heute für 2023 eine Anregung mitgeben, nämlich ein Jahr mit der Bibel zu erleben. Viele von euch, etliche zumindest, können von sich sagen, das kennen wir schon, das haben wir schon gemacht. Bibellesepläne, in denen man die Bibel auf das Jahr verteilt einmal komplett liest, gibt es in guter Anzahl. Es gibt sie gedruckt, es gibt sie auf dem PC oder Smartphone. Es gibt sogar spezielle Bibeln, in denen alle Texte auf 365 Tage bereits vorverteilt sind. Außerdem, als regelmäßige Besucher unserer Gottesdienste oder unserer Bibelstunden am Mittwoch, mit den Tageslosungen, die wir vielleicht täglich lesen, da haben wir doch wirklich eine gute Bibelgrundlage. Ist das so? Wirklich? Wir sind gewohnt, die Bibel stückchenweise zu lesen und zu hören. Das ist wie bei einem Puzzle. Nur, das habe ich auch lange nicht so bewusst gesehen, wir sehen immer nur die Puzzleteile und nie das ganze Bild. Und was noch erstaunlicher ist, es kommen gar nicht alle Puzzleteile vor. Glaubt ihr das? So ist es tatsächlich. Habt ihr zum Beispiel schon mal eine Predigt zum Propheten Obadja gehört? Obadja ist das kürzeste Buch der Bibel mit nur knapp einer Seite Inhalt. Mit dem Propheten Micha, Nahum, Habakuk, Zephania ist es genauso. Ich kannte sie lange auch nur aus dem mühsamen Auswendiglernen der Bücher des Alten Testamentes, damals im Gemeindebibelunterricht. Aber in Predigten begegnen uns diese Texte eigentlich nie. In der evangelischen Kirche, die für die Gottesdienste im Jahresverlauf in der sogenannten Perikopenordnung die Predigttexte vorgibt, kam Obadja in den letzten 50 Jahren gar nicht vor. Und auch in den Herrnhuter Losungen, die aus einer Auswahl von 1800 Bibelstellen des Alten Testaments schöpft, kommt bestenfalls alle 5 Jahre ein Textsplitter aus Obadja vor. Ein Christenleben ganz ohne Obadja? Also, auch für einen erfahrenen Gottesdienstbesucher gibt es viel Neues beim Lesen der gesamten Bibel zu entdecken. Selbst wenn man meint, die wichtigen Texte kennt man doch alle, sollten wir nicht so vermessen sein, auf die vermeintlich weniger bekannten Texte zu verzichten. Auch diese sind mit Bedacht als Zeugnis des Handelns Gottes niedergeschrieben worden. Was gewinnt man durch das Lesen der Bibel von A bis Z, vom ersten Buch Mose bis zur Offenbarung? Mir geht es an bestimmten Stellen immer wieder so, dass ich Aha-Erlebnisse habe. Bestimmte Aussagen bekommen eine veränderte Bedeutung. Man sieht plötzlich Verknüpfungen aus der Frühzeit des Volkes Israels, die in einer späteren Zeit Bestätigung finden. Oder Aussagen der Propheten aus der Königszeit Israels finden in der Zeit von Jesus Christus ihre Erfüllung. Und mir ging es auch so, dass ich ein besseres Gefühl für die zeitlichen Zusammenhänge bekommen habe, als es mir bei der Betrachtung der vielen einzelnen Stellen möglich gewesen wäre. Mich interessiert seither auch, ein wenig mehr zu den Inhalten zu erfahren. Ich finde es zum Beispiel hilfreich, eine Landkarte griffbereit zu haben oder auf dem Bildschirm aufzurufen, um mir einen Überblick über die erwähnten Orte zu verschaffen. Das hier ist zum Beispiel so ein Atlas, der mit Satellitenbildern, mit Fotos, mit Grafiken zeigt, was an welchen Orten stattgefunden hat. Dabei fällt auch auf, wie genau manche Orts-, Zeit- und Zahlenangaben aus der Bibel wiederzufinden sind. Hilfreich ist auch eine Zeittafel. In guten Bibelausgaben sind Zeittafeln meistens als Tabelle im Anhang zu finden. Ich fand es aber spannend, mir einen Zeitstrahl zusammenzukleben, wie er eigentlich für Kinder und Jugendliche zum Beispiel im Gemeindebibelunterricht entwickelt wurde. Ich habe ihn euch mal mitgebracht. Ich habe meinen immer vorne in meiner Konkordanz liegen. Das ist ein Nachschlagewerk zur Bibel. Und das Ganze sieht so aus. Es fängt an, am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Dann kommt die Frühphase der Bibel. Dann kommt die Zeit in Ägypten. Dann kommt Mose, dann kommt die Spätzeit, dann kommen wir langsam in die Zeit von Jesus Christus, dann kommen wir in die Zeit nach Jesus Christus und die Kirchengeschichte bis heute. Es ist spannend, sich das einmal so deutlich zu machen, wie Gottes Wirken über die Jahrtausende sich in der Bibel darstellt und für uns wichtig ist. Natürlich liegen die Anfänge dessen, was in der Bibel steht, sehr weit zurück. Natürlich kann man sagen, vieles ist erst viel später aufgeschrieben worden. Ja, das ist richtig. Wann genau Noah gelebt hat oder wann genau der Turmbau zu Babel stattgefunden hat, das kann man heute nicht exakt auf ein Jahr, Jahrzehnt oder sogar ein Jahrhundert sagen. Das liegt aber nicht an der Bibel. Aus diesen Epochen gibt es ohnehin keine exakte Geschichtsschreibung. Aber seit der Zeit Abrahams, aus dem auch unser heutiger Predigttext stammt, gibt es in dem jüdischen Wort Gottes, dem Tanach, eine beständige und über die Jahrtausende fortgeführte Dokumentation. Wir Christen haben diesen Tanach, bis auf ganz geringe Anpassungen in der Zählweise der Bücher, als unser altes Testament in die Bibel übernommen. Das Alte Testament ist also beides, Wort Gottes und das Geschichtsbuch des Volkes Israel. Und daher wissen wir ziemlich genau, dass die Zeit, in der Abraham gelebt hat und der heutige Predigttext mit Hagar lag, so knapp nach dem Jahr 2000 vor Christus gelegen hat. Es gibt immer wieder die Frage oder auch die Kritik an der geschichtlichen Ungenauigkeit der Bibel. Ich glaube, fast unzählige Generationen von Theologen und Geschichtswissenschaftlern müssen ja schließlich ein Betätigungsfeld haben, wenn ihnen das Wort Gottes alleine nicht genügt. Lasst uns mal einen ganz kurzen Vergleich der Bibel mit der sonstigen Geschichtsschreibung des Altertums machen. Schauen wir mal auf die griechische Geschichte. Die Anfänge des griechischen Volkes und seine Kultur lagen etwa im Jahr 1600 vor Christus. Und sie beginnen mit der Erzählung von Göttern, die vom Olymp herabgestiegen und sich mit den Menschen verbandelt haben. Das sind Mythen und weit entfernt von exakter Geschichtsschreibung. Zu diesem Zeitpunkt, das wissen wir aus der Bibel ziemlich genau, lag die Zeit Abrahams schon fast 400 Jahre zurück und Israel befand sich in etwa in der Mitte der Zeit im ägyptischen Exil. Es soll noch etwa 200 Jahre dauern, bis Mose auftritt und das Volk aus Ägypten führt. Logisch, dass man in der griechischen Geschichtsschreibung gar nichts über diese Zeit finden kann, denn die gab es ja noch gar nicht. Ähnlich verhält es sich mit der römischen Geschichte. Seine Anfänge gehen auf das Jahr 753 vor Christus zurück. Ebenfalls mit einer Sage. Der Kriegsgott Mars hat eine Priesterin vergewaltigt. Sie gebar Zwillinge, die hießen Romulus und Remus. Sie wurden in einem Weidenkorb, ausgesetzt, von Hirten großgezogen und haben schließlich die Stadt Rom gegründet. Ihr seht, auch das hat sehr wenig mit Geschichtsschreibung und sehr viel mit Mythen zu tun. Vom Volk Gottes. Aus der Bibel wissen wir dagegen sehr genau, dass wir uns im Jahr 753 vor Christus in der Phase der geteilten Königreiche Israels und Juda befinden, etwa 150 Jahre nach dem König Salomo. Im Nordreich Israel herrscht der König Jerobeam II., im Südreich Juda ist der König Jotham. Es ist die Zeit nach den Propheten Elias und Elisa und noch kurz bevor der große Prophet Jesaja lebt und wirkt. Das Alte Testament ist also, wie wir sehen können, seit der Zeit Abrahams auch ein sehr genaues Geschichtsbuch. Kein anderes Dokument aus dieser Zeit ist so lückenlos und kontinuierlich fortgeführt worden wie die Bibel. Im Buch Mose ist übrigens auch sehr genau festgelegt worden, wie die Heiligen Schriften geschrieben, wie die Heiligen Schriften aufbewahrt, gelehrt und weitergegeben werden. Und das gilt für gläubige Juden bis heute. Wie verhält es sich nun mit dem Neuen Testament? Auch hier haben bereits die ersten Jünger, die mit Jesus gelebt haben und später zu Aposteln wurden, angefangen, die Geschichte von Jesus und der ersten Gemeinden exakt aufzuschreiben. Gerade die ersten Schriften sind in der griechischen Sprache aus den ersten Gemeinden zahlreichend und überwiegend auch vollständig erhalten. Von den meisten Büchern des Neuen Testaments sind bis zu 300 oder 400 griechische Originalschriften erhalten. Heute würde man im Antiquariat von Erstausgaben sprechen. Daneben gibt es zum Teil Tausende von Teilstücken, Einzelstücken und Fragmenten. Ich habe einen interessanten Vergleich gefunden. Unser Pastor Eddie Lanz hat unter anderem auch ein Handout zum Neuen Testament geschrieben. Ich bin dort auf diesen Vergleich der Bibel mit anderen antiken Schriften gestoßen. Im Vergleich mit Caesar, Plato und Aristoteles, alles bekannte, berühmte und unangefochtene Namen aus der Geschichte, sieht man Erstaunliches. Die ältesten bekannten Schriften von diesen berühmten Persönlichkeiten wurden erst über 1000, zum Teil 1400 Jahre später aufgeschrieben. Die ältesten Handschriften sind 1400 Jahre nach der lebenden Person geschrieben worden. Und es sind zum Teil auch nur eine Handvoll von diesen Schriften erhalten. Falscher Knopf, richtiger Knopf. Ihr seht also, verglichen mit der Bibel, und die Zahlen habe ich da drunter aufgeführt, steht unsere Bibel wirklich auf einem unangefochtenen Spitzenplatz mit den belegten Originaldokumenten. Ich finde, das ist auch eine tolle Erkenntnis, die wir als Christen durchaus im Hinterkopf und parat haben dürfen. Ich hoffe, ich konnte bei euch das Interesse und die Lust, euch die Bibel einmal als Ganzes vorzunehmen, geweckt. Es ist ein guter Vorsatz für das Jahr, dass ihr übrigens jederzeit, nicht nur am 1. Januar, starten könnt. Ihr könnt natürlich eure Bibel nehmen, die Zahlen der Seiten eurer Ausgaben durch 365 teilen und dann mit dem Tagespensum beginnen. Das kann aber mühsam und unübersichtlich werden. Zweckmäßig sind die verschiedenen Bibellesepläne, die es gibt, die man gedruckt oder für den Computer oder das Smartphone finden kann. Wir selber haben zu Hause eine sogenannte Jahresbibel, in der die Texte des Alten und Neuen Testamentes und die Psalmen auf das Jahr verteilt bereits zusammengestellt sind. Denn würde man die Bibel einfach von vorn bis hinten lesen, käme man erst im Oktober im Neuen Testament an. So hat man von Beginn an täglich jeweils einen Abschnitt aus dem Alten und dem Neuen Testament und einen Psalm oder Psalmteil. Stellt euch darauf ein, dass je nach eurem Lesetempo ihr etwa 10 bis 15 Minuten Lesezeit pro Tag haben werdet. Das ist nicht ganz wenig, das ist aber auch nicht so viel, dass man es nicht machen könnte. Und stellt euch aber auch darauf ein, dass das Wort Gottes euch hier in der Kreuzkirche, in jedem Gottesdienst, in jedem Gespräch mit der Bibel wieder begegnen wird. Unser Pastor Eddie Lanz hat sich für dieses Jahr insgesamt 4 Gemeindeseminare geplant. Und wir wollen dort die Bibel von Anfang bis zum Ende, also vom ersten Buch Mose bis zur Offenbarung betrachten. Ich bin mir auch sicher, dass wir schon am nächsten Sonntag von Eddie erste Dinge dazu hören werden. Und stellt auch darauf ein, dass Gott mit euch in diesem Jahr ganz persönlich reden möchte, euch begegnen möchte. Wir wollen hier in der Kreuzkirche viele Gelegenheiten dafür bieten, dass auch du erfahren kannst, dass Gott ein Gott ist, der dich sieht. Amen.